Ich lese die Textlesung zum Predigttext aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Der Besuch der Sterndeuter. Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.« Als der König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. »In Bethlehem und Judäa«, antworteten sie, »denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde.« Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. »Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind«, sagte er, »und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen.« Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
Schätze für Gott. Wir haben gerade diese Textlesung gehört aus Matthäus 2. Und wir hatten hier am Heiligabend Matthäus 1, 18 bis 25. Da ging es eher um Josef und um seine Situation, wie der Engel zu ihm kam im Traum und ihm gesagt hat, dass seine Frau schwanger werden wird und ein Kind gebären wird und dass der Name Jesus sein wird. Und hier in diesem Text, den wir jetzt Matthäus 2 gehört haben von heute, da ist von diesen drei, ja, was sind das jetzt? Drei heiligen Könige, so wird es ja oft gesagt, und da gibt es sogar einen gesetzlichen Feiertag im Januar, am 6. Aber es ist im Grunde etwas anders, denn sie sind weder heilig, noch wissen wir, dass es drei sind, noch wissen wir, dass es Könige sind. Es tut mir ja leid, dass ich das so deutlich sagen muss. Aber also heilig sind sie von Haus aus nicht. Beschrieben ist, dass sie aus dem Morgenland kommen. Und das Morgenland, das war damals das Babylon, das Persische Reich im Grunde. Und das war so, dass da keine Heiligen im Sinne des israelischen Volkes sozusagen, des Gottes der Bibel, wie sie damals war, bekannt waren. Also es war babylonischer Götterglaube und im Grunde waren diese Personen im Sinne der jüdischen Tradition eigentlich Ungläubige. Aber drei, das kann sein. Es sind drei Geschenke in unserem Text erwähnt und wenn jeder eins mitbringt, bietet sich das an. Aber vielleicht waren es auch nur zwei oder wie auch immer sich die Geschenke dann aufgeteilt haben. Aber Könige waren es dann wiederum nicht. Hier ist ja auch eher von Weisen die Rede, so sagt es die Bibel. Und das sind Astrologen auch, das sind welche, die ja als Sterndeuter wiedergegeben werden können. Fazit: keine heiligen drei Könige, sondern wir nennen sie mal die Weisen aus Babylonien. Und in dieser Predigt heute Abend, da soll es um die Allmacht Gottes gehen, um Christus in seiner ganz besonderen Rolle, wie er auch hier beschrieben ist, und ja, um Schätze für Gott. Die Allmacht Gottes, ja, sie ist hier beschrieben dadurch, dass die Sterne sich so gefügt haben, zufällig oder eben doch von Gottes Plan hervorgegeben, dass sie etwas andeuten, dass sie auf etwas hinweisen. Ich weiß nicht, wer jetzt die Nachrichten heute gesehen hat oder Bilder schon mal. Es gibt heute ein Bild von einem ringförmigen, einer Konstellation von Mond und Sonne, das wie ein Feuerreif außen zu erkennen war. Auch eine besondere Konstellation, aber diese Konstellation, die lässt sich tatsächlich in den Keilschriften in etwa um die Zeit der Geburt Jesu nachweisen. Ein heliaktischer Aufgang der beiden Planeten Jupiter und Saturn, und das ist 583 Jahre vorher erst mal gewesen. Von daher eine ganz besondere Situation am Himmel, und ja, was wir daran sehen, ist, dass Gott das kann in seiner Allmacht, wie der klirrende Winter und der blühende Sommer. Dinge, die er durch seine Schöpfermacht offensichtlich für alle erkennbar so gestalten kann. Auf der anderen Seite handelt Gott und zeigt sich Gott auch manchmal versteckt, verborgen. Und das ist nicht gleich erkennbar, das sind kleine Zeichen, die wir vielleicht auch aus dem Alltag herkennen, dass man für etwas gebetet hat und irgendwie merkt, ach, das könnte so eine Art Antwort sein. Und man merkt, das sind Momente oder Situationen, wo Gott dann im Verborgenen sich zeigt, etwas verdeckter gewissermaßen. Aber ob die Allmacht Gottes nun im Großen geschieht, am Sternenhimmel, oder im Kleinen, wo wir bis hinein in unseren Alltag hinein wahrnehmen, dass Gott handelt, er ist allmächtig, er kann jede Situation und Konstellation ändern. Und so kann er auch Leben aus dem Nichts schaffen, wie wir jetzt am Heiligabend ja auch in dem Text wahrgenommen haben, dass er durch den Heiligen Geist hat Maria schwanger werden lassen. Und die Heilsgeschichte über die Jahrtausende, wenn wir sie in der Bibel verfolgen, da ist manches offensichtlich und ganz klar erkennbar in der Allmacht Gottes, und manches ist sehr verborgen und man muss sehr genau hinschauen und sehen, da handelt Gott. Für die Weisen, für sie war manches offensichtlich. Die Ankündigung des Kommen des Erlösers für Israel, sie war bekannt. Es war präsent überall im ganzen Land. Und die Naturerscheinung, die war auch offensichtlich. Aber es war irgendwie versteckt für sie, wann denn das jetzt genau passieren soll und auch wo. Und deswegen forschten sie in den Schriften nach und mussten sozusagen Gottes verborgene Allmacht erkennen, wie er sich zeigt. Und haben dann, wie wir in den Schriften ja gelesen haben, auch genau erkannt, wie es auch im Jesaja schon angekündigt war, dass der Stern, das Licht des Erlösers, in die Welt kommt. Ja, und so redet Gott auch zu uns, der Allmächtige, in der Natur, sichtbar, erkennbar. In der Bibel sichtbar erkennbar und manchmal auch etwas im Verborgenen. Und er redet durch den Heiligen Geist. Manches ist offensichtlich. Bei vielem ist es wichtig, dass wir forschen und fragen: Herr, was möchtest du sagen? Was ist deine Antwort? Was ist deine Wegweisung? Der Einsatz der Weisen ist gigantisch. Das war eine richtig, richtig lange Strecke, die sie hatten. Und sie haben vor allen Dingen alles hinten angestellt. Sie haben gesagt, mein Beruf, meine Zeit, meine Kosten, alles stelle ich hinten an. Und sie waren bereit, sich hinzugeben für diesen Erlöser, das alles auf sich zu nehmen und hatten sogar noch Geschenke dabei. Alles extrem kostbar. Und Menschen suchen Gott heute auch. Und manche kommen von weit her, haben vielleicht einen Weg gemacht über viele, ich schaue nur in meine eigene Biografie, wo das auch manche Umwege und Abwege, ehe Gott mich sozusagen zu sich geführt hat. Und so können Wege von Leuten sehr weit weg sein und auch sehr dicht sein. Manche finden ihn sehr schnell und vielleicht kommen sie aus einem christlichen Elternhaus und es fällt sehr nahe, dass sie auch den Weg mit Gott gehen. Aber Gott möchte auch heute, dass wir ihn suchen. Es heißt im 2. Chronik 15, und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Deswegen möchte ich alle, die heute Abend hier sind oder auch Bekannte und Freunde vielleicht, dass wir uns auf den Weg machen und anderen ruhig auch davon erzählen, dass es sich lohnt, diesen Gott zu suchen und zu finden. Wir sehen das am Beispiel dieser drei Weisen. Ein zweiter Gedanke neben der Allmacht Gottes ist, dass hier Christus beschrieben ist. Schon in Lukas Evangelium, in der Weihnachtsgeschichte, ist er beschrieben. Und im Matthäus Evangelium, wir haben am Heiligabend eben diese Geschichte von Josef gehört, und da heißt es im 21. Vers, da darf sich jeder nachher nochmal aus dem Körbchen diesen Vers auch mitnehmen für zu Hause. Der Engel sprach im Traum zu Josef, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus, der Herr rettet heißt das, den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und damit ist klar, wer derjenige ist, der angekündigt wurde oder wie hier, der gesucht wird, wo der weite Weg auf sich genommen wird, um zu ihm zu kommen. Es ist der Retter, den Gott angekündigt hat. Es ist der, der Vergebung der Schuld ermöglicht. Und das Nötige dafür ist, ähnlich wie die Weisen, die sich aufmachen, es ist der Glaube. Der Glaube, dass er es ist. Der Glaube, dass er der Gottgesandte ist, dass Jesus der Retter ist, den wir erkennen können und den wir auch annehmen. Wenn wir das wollen. Auch diese Entscheidung überlässt uns Gott. Es reicht ein Gebet, um ihn anzuerkennen. Ja, und dann hören wir in diesem Text, dass es aber auch Ablehnung gibt. Herodes scheint ja doch so ein sehr windiger Genosse zu sein. Er lässt mal so die Weisen als Vorboten dahingehen und dann, wenn sie wiederkommen, weiß er ja, wo er seine Soldaten hinschicken kann, damit sie Jesus umbringen können. Hinterlist, Rachegeist, Machtstreben, Mordabsichten, Misstrauen, all das wissen wir aus der Beschreibung von Herodes. Das Gegenteil vom Glauben an Gott. Und wir merken, jeder Einzelne, auch von uns, ist vor diese persönliche Entscheidung gestellt. Wie bin ich denn jetzt eigentlich in meiner Beziehung zu Jesus? Bin ich so, dass ich wie die Weisen mich aufmache, manches Hindernis vielleicht sogar auf mich nehme, um zu sagen, ich will diesem Gott begegnen. Und die Zusage gilt, wenn du ihn suchst, er wird sich finden lassen. Oder ist da vielleicht noch eine innere Abwehr? Vielleicht nicht so massiv wie beim Herodes, aber die so ein bisschen noch skeptisch und kritisch dem gegenübersteht. Wenn wir die Weisen nochmal sehen im Vers 11, sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Und dann? Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Das ist ein anderes Wort für Anbetung. Sie warfen sich nieder. Im Griechischen steht sogar direkt anbeten. Das ist völlige Ehrerbietung. Das ist völlige Niederwerfung unter diesem Gott. Es ist das Bild auch für Hingabe. Nicht ich bin wichtig, du bist wichtig. Du stehst über mir, Gott. Und ja, damit ist es der Gott, der das Heil bringt, der hier angebetet wird. Und ihm kommt im Grunde nur die Ehre zu, die ihm auch zusteht. Und das ist auch wieder so eine Sache, ist das jetzt im Allgemeinen gültig oder gilt das auch für dich ganz persönlich, dass du sagen kannst, ja, diesen Herrn will ich anbeten. Denn im Grunde passiert hier etwas, dass die Weisen sagen, ich gebe meinen Anspruch an mein Leben auch an diesen Herrn ab durch diese Geste auch der Anbetung, dass er das Sagen haben darf, dass er den Lebensweg bestimmen kann, dass er mit seinem Wort auch hineinreden kann in das Leben. Aber jetzt möchte ich doch auf die Schätze zu sprechen kommen, um die es hier geht. Die sind hier auch beschrieben. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten. Und dann merken wir, ach, in Jesaja waren diese Schätze auch schon erwähnt. Und das ist Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jetzt mal hier in dem Bild noch mal etwas größer. Wenn jeder von uns solche Brocken Gold dabei hätte, wäre doch schon mal was. Genau, Gold, wofür steht das? Das steht für Vermögen. Das, was ich habe, das ist sicher Geld, das ist sicher das materielle Vermögen, aber es sind auch Gaben gemeint. Und jetzt mag jemand von uns denken, ja, was soll ich da schon auf die Waage legen? Das ist vielleicht mehr Blech als Gold oder so. Aber im Matthäus 14, denken wir nur mal, als Jesus mit etlichen Tausend zusammen war und verkündigt hatte den ganzen Tag und die Hunger bekamen und er fing an, die Jünger anzusprechen, gebt ihnen zu essen und die sagen, ja, das ist ja nur 5 Brote, 2 Fische, das langt ja nicht. Und er dankt Gott und dann wird es immer mehr. Und er gibt und gibt. Was für ein Reichtum. Und in diesem Bild gesprochen, ist es im Grunde auch so für uns. Wenn wir ihm das geben, was wir haben, an Gaben, am Vermögen sozusagen, dann überlassen wir es doch ihm, was er daraus noch alles macht. Er kann das. Er hat die Möglichkeiten dazu. Da muss ich nicht fragen, was kann ich, was habe ich, was ist mir möglich. Ich stelle es ihm einfach zur Verfügung und in seiner Nähe, da wird etwas Großes draus werden. Wenn du deine Gaben bereitstellst für ihn, wird er auch die zur Entfaltung bringen. Gold. Das ist das Erste. Und das Zweite, das ist der Weihrauch. Das ist also bekannt für uns eher das, was wir aus der katholischen Kirche vielleicht kennen oder orthodoxen Kirche. Das wird ja auch dann geschwenkt und der Geruch, der dann in der ganzen Kathedrale am besten noch sich ausbreitet. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild so oder diesen Geruch so ein wenig kennt. Wo haben wir das Wort bei uns im Sprachgebrauch? Genau, sich selbst beweihräuchern. Und das ist so ein Bild, ja, ne, das ist so dieses, ah, oh, bin ich gut, ja. Sich auch ein Stück weit schön zu reden. Und sich selbst beweihräuchern bedeutet im Grunde vom Bild her gesprochen, uns selbst frei von Schuld zu sprechen. Und sozusagen fromm anzustreichen. Und auch da ein Bild von Jesus, was er in Lukas 18, was beschrieben ist, da kommen zwei in die Synagoge hinein. Der eine, der steht ganz hinten, den sieht man gar nicht so, aber vorne gleich, da steht der Pharisäer und drückt sozusagen vor Jesus aus, das, was er alles kann und tut. Und sagt damit im Grunde, ja, ich habe es drauf, ich kann es, ich mache es, ich bin so gut, dass ich gar keine Vergebung nötig habe. Ich bin sozusagen gerecht selber vor Gott. Und der Zolleinnehmer steht hinten in der Synagoge und schlägt sich auf die Brust und sagt, sei mir Sünder gnädig. Und das ist das Gegenteil von Selbstbeweihräucherung. Sondern der merkt, ich brauche diese Gnade, ich brauche also ich muss meinen Weihrauch sozusagen abgeben und muss mich in die Gnade Gottes stellen und mir Gnade zusprechen lassen. Und ich muss mich nicht schönreden vor Gott. Und das ist so wunderbar. Ich muss auch keine Masken tragen vor Gott. Und deswegen finde ich das Bild so wunderbar mit dem Weihrauch. Anbeten zu Gott sagen können, Herr, sei mir Sünder gnädig und hilf mir auf dem weiteren Weg. Das ist die Erinnerung für uns, für den Weihrauch. Naja, und die Myrrhe? Myrrhe kommt bei uns im Alltag nicht vor. Gibt es das als Gewürz? Auch nicht, ne? Als Zahnpasta, ja? Das ist interessant, ja. Das wusste ich gar nicht, ja. Myrrhe und Salbei, ja. Mhm. Aber Myrrhe im neutestamentlichen Gebrauch kommt einmal vor in der Szene der Kreuzigung Jesu. Und es sollte als Betäubungsmittel dienen. Und damit soll im Grunde etwas betäubt werden, aber auch da wieder ein Bild. Jesus ist unterwegs oder er beschreibt ein Bild und er ist unterwegs mit Menschen nach Jerusalem und die singen Wallfahrtslieder, weil das der Weg, das typisch ist, wenn man nach Jerusalem geht. Markus 10 ist das überliefert. Und das ist sozusagen, die machen Lobpreiszeit. Ja? Und dann kommt da so ein ohrenbetäubender Lärm, von wegen, da soll Jesus soll helfen und immer lauter, bis das, also das geht gar nicht. Der muss Ruhe, halt die Klappe, Bartimäus, der Blinde. Und ihm wird gesagt, er soll diese ganze Lobpreiszeit jetzt nicht unterbrechen. Aber Jesus sagt, nein, ich gehe hin. Und er fragt ihn, was kann ich für dich tun? Und dann wird sein Schmerz deutlich und seine Not deutlich. Und Jesus nimmt sich genau der Sache an. Und das ist das Wunderbare, dass im Grunde Jesus deutlich macht, lass doch diesen Schmerz zu, drück ihn aus, dafür bin ich da. Und für uns bedeutet das Myrrhe, wir müssen unseren Schmerz nicht betäuben, nicht unterdrücken, nicht wegdrücken. Wir dürfen unsere Not, unseren Schmerz zulassen und zu Gott bringen. Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen, natürlich ist es gut, wenn wir loben und wenn wir Gott viel loben. Aber wir dürfen ihm auch die Not bringen, wir dürfen ihm den Schmerz bringen und auch klagen. Auch da gilt, keine Masken sind nötig vor Gott. Befreiung pur. Also die Magier, die Astrologen, die Weisen aus Babylonien, die geben uns mit diesen drei Geschenken auch weiter Gold. Heißt, dass wir das Vermögen, unsere Gaben Gott hinhalten können und geben können. Gott will daraus etwas wachsen lassen. Der Weihrauch heißt, dass Jesus uns die Schuld abnehmen will, dass wir uns nicht selbst beweihräuchern müssen. Und die Myrrhe, dass wir unseren Schmerz und unsere Not auch bei ihm lassen dürfen. Er kümmert sich darum. Und ja, wenn ich zusammenfasse, dann sind wir eingeladen, diesen Gott, der die Allmacht hat, die Himmelsgestirne zu steuern nach seinem Wohl und seinem Willen, dass wir uns ihm wirklich anvertrauen können mit unserem Leben, dass wir Jesus anbeten können wie die Weisen, weil er der Erlöser ist, der Retter, der Freimacht von Schuld und dass er die Grundlage für unser Leben ist, eben auch mit diesen bildlich gesprochenen drei Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich lade ein zum Gebet. Himmlischer Gott, du bist heilig und mächtig, allmächtig. Du hast alle Gewalt und kannst alles steuern und lenken und hast die Welt erschaffen und hast alle Möglichkeiten. Und das muss uns keine Angst machen, sondern das lässt uns anbetend vor dir stehen. Danke, dass du in Jesus Christus als Erlöser auf die Welt gekommen bist und dass wir das feiern an diesen Tagen, an Weihnachten und dass Weise sich aufgemacht haben, um nach einer langen Strecke dann endlich dieses Kind in der Krippe zu sehen und anbetend niederzuknien. Ja, Suchende zu sein, das wünschst du dir, dass wir aber auch finden dürfen. Danke, wo du das bei uns schon getan hast und schenk, dass viele dich noch finden, dass wir vielleicht sogar Brückenbauer dazu sein können. Und danke für diese drei Geschenke, dass sie uns erinnern daran, dass du uns Vermögen gegeben hast und Gaben geschenkt hast, dass sie in deiner Hand vermehrt werden können. Danke, dass wir mit dem Weihrauch erkennen, dass die Schuld bei dir gut aufgehoben ist und dass wir sie nicht verbergen müssen. Und dass wir mit Not und Schmerz zu dir kommen dürfen. Du nimmst dich unserer an. Wir danken dir dafür und preisen dich und loben dich. Amen. Ja, nach einem kleinen Moment der Stille haben wir noch ein